Ich möchte mich ganz herzlich für diese freundliche Begrüßung bedanken. Es freut mich sehr, wieder mal in eurer Mitte zu sein. Ich war nämlich von 2005 bis 2012 hier in Bergisch Gladbach in der Mercedesstraße Pastor gewesen und in der Zeit hatten wir verschiedenste Begegnungen. So freut mich das, den ein oder anderen wiederzusehen und uns alle wiederzusehen und auch eben schon ein paar schöne Gespräche miteinander gehabt zu haben. Ja, schön. Der Anlass heute ist der sogenannte Reisedienst des Landesverbandes. Also die evangelisch-freikirchlichen Gemeinden hier in Nordrhein-Westfalen haben einmal im Jahr so einen Sonntag, wo Kanzeltausch ist. Also nicht, dass die Kanzeln getauscht werden, aber so, dass die Prediger mal so durchs Land ziehen und so die eine oder andere Gemeinde besuchen und ein Austausch da ist. Und das ist heute der Anlass. Ich bin von der Gemeinde Schwelm. Evangelisch-Freikirche Gemeinde Westfalen-Damm-Schwelm. Ja, es geht heute um Jona. Ich glaube, wir starten mal die Präsentation. Und ich möchte gleich einen Videoclip zeigen, werde im Laufe der Predigt noch zwei weitere Videoclips zeigen. Es geht um die Geschichte dieses alttestamentlichen Propheten. Ja, Jona, Geschichte im Zeitraffer. Mal ganz kurz, die verschiedensten Episoden aus diesem Buch. Ja, wer kennt Jona nicht? Also die meisten werden wahrscheinlich Jona schon aus vom Kindergottesdienst kennen. Und auch manche einer, der sonst von der Bibel gar nicht so viel weiß, hat schon mal von Jona gehört. Jona und der Walfisch. Ne? Jona und der Fisch, das ist so eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel. Aber worum geht's eigentlich? Worum geht's eigentlich in diesem Buch? Ich habe mal geschaut auf dem Büchermarkt, was es zum Thema Jona gibt. Und da fällt mir auf, ich habe mal hier bei Amazon geschaut, was da so für Bücher, so, das sind so die typischen Cover zum Jona-Buch. Es geht eigentlich immer um Jona und den Fisch, nicht? Diese besondere Geschichte, dass Jona vom Fisch verschluckt wird und nach 3 Tagen wieder ausgespien wird und dann seinem Auftrag nachkommt. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil von Jona. Eigentlich kommt der Fisch nur in 3 Versen vor. 3 Verse von 48 Versen insgesamt. Im Kern geht es gar nicht so sehr um diese Unterseereise des Jona, sondern das Buch Jona hat ein ganz wichtiges Thema. Es geht um die Barmherzigkeit Gottes. Es geht hier ganz stark darum, dass sich Gott uns vorstellt als der gnädige, barmherzige Gott. Und die Geschichte Jona ist solch eine Illustration dafür, dass ein Mensch damit ringt, dass ein Mensch damit nicht so klarkommt und von Gott auf die Spur gebracht werden muss, dass Gott barmherzig und gnädig ist. Jona handelt von der unendlichen Liebe Gottes, die diesem Jona gilt, aber vor allem auch den Menschen, die Gott noch nicht kennen, selbst den Menschen von Ninive, auch wenn das noch eine so gottlose und verlorene Stadt ist. Gott ist gnädig und barmherzig. Und diese Botschaft fordert uns heraus. Und damit ist die Geschichte von Jona so eine Art Spiegel. Das ist eine Art Spiegel, den Gott uns vorhält. Wie bist du eigentlich? Lässt du dich darauf ein, auf die Barmherzigkeit Gottes? Lässt du dein Herz prägen von dieser Liebe Gottes, dass du auch barmherzig mit anderen bist? Oder bist du wie dieser Jona? Ich habe die Predigt genannt, der trotzköpfige Prophet und der barmherzige Gott, kann man so sagen, trotzköpfiger Prophet, der es eigentlich wissen musste, wie Gott ist, und trotzdem hat er es nicht so richtig verstanden und es ist ein langer Weg bis hin zu seiner Unterseereise, dass er es lernt, Schritt für Schritt, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Eigentlich ist das Buch Jona so eine Parodie. So, das ist so eine, ja, fast schon voller Ironie, wie ein Mensch, der es eigentlich wissen müsste, es doch nicht begriffen hat, doch nicht kapiert hat. Nicht? Ein Prophet Gottes, stelle sich man sich mal vor, der diesen Auftrag verweigert. Und dann sind da heidnische Seeleute, die im Laufe dieser Geschichte den Gott Israels anflehen und sich zu Gott bekehren, während ein Jona im Bauch des Schiffes ist und nicht im Traum daran denkt, seinen Gott anzurufen. Und dann ist da eine verdorbene heidnische Stadt, die sich zu Gott bekehrt. Und schließlich ist die Stadt Ninive, die sich zu Gott umwendet, und Gott hat eine Lektion mit Jona und will ihm, ja, danke schön fürs Glas Wasser, vielen Dank, will ihm anhand eines Rizinusstrauches eine Predigt halten, wobei diese Predigt am Rizinusstrauch viel effektiver ist als eine lange Predigt von 1000 Worten oder mehr. Wie gehen wir damit um? Mit der Barmherzigkeit Gottes, mit solch einer Lektion, die Gott uns nennt. Jona ist ein trotzköpfiger Prophet, der Schritt für Schritt erst entdecken kann und ja ein Stück weit sogar leidvoll erlernen muss, dass Gott barmherzig ist. Eigentlich könnte Gott der Kragen platzen, wenn er sich den Jona anguckt. Gott hat so klar und deutlich zu ihm gesprochen, geh nach Ninive. Aber dieser Jona tut's nicht, obwohl er ein Prophet Gottes ist. Eigentlich müsste Gott der Kragen platzen darüber, über so viel Borniertheit. Aber was tut Gott? Er reagiert mit Humor. Gott reagiert Humor. Es ist eine richtig humorvolle Geschichte hier, die passiert mit dem Walfisch, mit dem Rizinusstrauch und so weiter. Wisst ihr, was Humor ist? Wie würdet ihr Humor definieren? Was ist Humor? Ich habe noch nicht verstanden. Wenn man trotzdem lacht. Ja, das ist ein gutes Wort. Gut. Hat jemand noch eine andere Erläuterung, was Humor ist? Ja. Ja. Ja, gut. Ja, ich habe gesagt, eigentlich müsste Gott der Kragen platzen, aber dann passiert diese humorvolle Geschichte. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt. Nicht? Vielleicht kann man das so sagen, nicht? Das ist so eine Art Ventil, nicht? Und diese Geschichte ist auch solch ein Ventil dafür, dass Gott ja mit dieser Odyssee, die der Jona da hat, erklärt, dass er gnädig und barmherzig ist. Kommen wir dazu. Kommen wir nun einige Verse aus dem ersten Kapitel. Ich möchte nach und nach uns dieses Kapitel entfalten und ein paar Abschnitte hier auch an die Wand anbeamen. Da heißt es, Jona 1, Vers 1 bis 2. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Einige Erläuterungen dazu. Dieser Jona ist ein Prophet und es wird gesagt, er war der Sohn Amittais. So hieß sein Vater. Also ist er noch hebräisch, ist dann der Jona, der Ben Amittai. Und interessant, was das bedeutet, denn wir merken, in der Bibel haben Namen oft eine Bedeutung. Das Namen sind nicht einfach Schall und Rauch und heißen einfach so, sondern da steht eine Bedeutung hinter. Und Amittai heißt, das heißt, oder Ben Amittai heißt dann Sohn der Treue. Aber Jona ist das gerade nicht. Nicht im Grunde genommen, sein eigenes Verhalten ist eine Parodie auf das, was so sein Name ausmacht. Er sollte eigentlich treu und gewissenhaft und gehorsam Gottes Auftrag erfüllen, nach Ninive zu gehen, aber er macht alles andere. Sohn der Treue, nicht? Das ist so der Anspruch, den er eigentlich haben müsste. Und dann kommt Jona interessanterweise nochmal an einer anderen Stelle in der Bibel vor, nämlich im 2. Könige-Buch, Kapitel 14, Vers 25. Dort wird die Geschichte erzählt vom israelischen König Jerobeam dem II., der im Norden Israels regierte, nämlich in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus, also vor 2800 Jahren ungefähr. Und Jona war dort also ein Prophet im Zusammenhang mit diesem König. Sage ich gleich noch was dazu. Das heißt, von der geschichtlichen Einordnung kann man sagen, Jona gehört zu den ältesten Propheten im Alten Testament, ist noch einen kleinen Tick älter als Amos, als Hosea, als Micha oder als Jesaja. Aber etwa in diese Zeit fällt das noch lange vor dem babylonischen Exil. Und dann wird uns auch gesagt, wo Jona herkommt. Jona kommt aus dem Ort Gathefa in Obergaliläa, etwa 5 Kilometer nördlich von Nazareth. aus diesem Nordreich Israels kommt er. Interessanterweise, was dieses Ort bedeutet, Gat Hefer heißt Weinpresse. Weinpresse, nicht ganz in der Nähe ist auch der Ort Kana, kennen wir auch aus der Bibel, nicht Hochzeit zu Kana, Wasser wird in Wein verwandelt, natürlich unter Jesus dann viel später, also eine Weingegend. All das wird hier zum Ausdruck gebracht. Und dann ist noch was anderes interessant. Ich habe eben gesagt, Namen sind in der Bibel nicht einfach Schall und Rauch, sondern haben eine Bedeutung. Hat jemand von euch eine Ahnung, was bedeutet der Name Jona? Ein hebräisches Wort. Was heißt der Name Jona? Ja? Ja, super. Sehr gut. Gut. Das ist richtig. Taube heißt der Name. Und auch das ist ja sinnbildlich und hat ja eine große Bedeutung. Taube, da erinnern wir gleich an die Friedenstaube. Wir erinnern daran, dass Gott einen Auftrag des Friedens mit uns Menschen hat. Und mir kommen so zwei biblische Geschichten in den Sinn, wo die Taube eine ganz große Rolle spielt. Einmal ziemlich am Anfang. Nachdem durch die Sintflut die Welt untergegangen war, hatte Gott ein Rettungsschiff geschickt, nämlich die Arche, die Noah gebaut hatte. Er und seine Familie wurden gerettet auf dieser Arche. Und als dann endlich die Flut zurückging, die Wassermassen nachließen, die Arche gelandet ist auf einem Berg, dann hat Noah eine Taube ausgesandt. Zweimal hat er eine Taube ausgesandt, um zu testen, wie weit ist es jetzt die Erde, kann er aussteigen, ist die Erde wieder bewohnbar. Und beim zweiten Mal kommt diese Taube dann zurück mit einem Olivenblatt im Schnabel, als Zeichen dafür, dass Gott mit dieser Erde wieder gnädig ist. Gott will mir einen Neuanfang mit der Menschheit schicken. Gott ist wieder gnädig und barmherzig mit uns Menschen. Und dann kommt eine zweite Geschichte von der Taube, als Jesus im Jordan getauft wurde von Johannes dem Täufer. Dann kommt der Heilige Geist, wie eine Taube heißt es in der Heiligen Schrift, auf Jesus herab. Und Gott spricht zu ihm, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Das Wohlgefallen Gottes, die Gnade Gottes ist dort auch ausgedrückt. Und das ist der Auftrag, den Jesus dann ja auch hat, diese Gnade Gottes zu verkörpern und durch seinen Tod am Kreuz uns Menschen Erlösung und Heil zu schenken. Und Jona, dieser Name Taube, steht letztlich in Gottes Berufung, in diesem Auftrag, sei du auch solch ein Gnadenbringer, sei du auch jemand, der diese Gnade Gottes zu den Menschen bringt. Aber wir wissen, Jona hat damit seine Probleme, denn er soll ausgerechnet nach Ninive diese Taube, als Friedensbote auftreten in diese heidnische Stadt. Gott sagt, geh nach Ninive. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren sollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Ich habe hier nochmal eine Karte mitgebracht. Wir sehen hier so den Nahen Osten, Gat Hefer, wo Jona herkam, Obergaliläa, Jaffo, eben am Mittelmeer, das heutige Tel Aviv, ist auch schon bei Salomo in dem Zusammenhang genannt, dass Jaffo der Hochseehafen gewesen war damals. Und da kamen die Schiffe, haben Materialien geliefert nach Israel und auch wieder zurück. Und schließlich Ninive, was im heutigen Irak liegt, das ist das heutige Mosul im Irak, im Kurdengebiet. Hier haben wir mal einen Blick auf die Ruinenstädte. Das sind jetzt Rekonstruktionen, renovierte Bauten der Ruinen von Ninive. Dort soll Jona eben hingehen, in das heutige Mosul. Ja, für Jona scheint dieser Auftrag sinnlos, dahin zu gehen. Für ihn ist das fast nicht durchführbar. Er muss sich fragen, was soll das überhaupt? Und in der Tat, Ninive war eine gefährliche Stadt, eine heidnische Stadt, eine Stadt, wo man den Gott Israels nicht kannte. Und Ninive, als bedeutende Stadt im Assyrischen Reich, war auch eine israelfeindliche Stadt. Die Geschichte Israels mit den Assyrern war immer wieder problematisch. An manchen Stellen direkte Feindschaft, direkte Unterdrückung. An anderen Stellen ging es mal gerade so. Man weiß von den Historikern, die manches über die Assyrer und ihre grausame Kriegsführung berichten. Ich will jetzt hier nicht in Details gehen, aber man berichtete davon, dass die Assyrer die abgeschlagenen Köpfe ihrer Feinde auf Stangen durch die Stadt trugen, um die Menschen abzuschrecken. Man sprach davon, dass sie Menschen, Kriegsgefangene, gefoltert haben, sie enthäutet haben, dass sie auf den Stadtmauern die Leichen aufgehängt haben zur Abschreckung, und es ist ein fürchterlicher Ort. Man kann menschlich nachempfinden, dass Jonas sich das gar nicht vorstellen kann, in solch eine gefährliche heidnische Stadt zu gehen. Timothy Keller, ein amerikanischer Pastor und Ausleger, hat ein Buch geschrieben über Jona. Und er schreibt dort mal folgenden Vergleich. Stell dir mal Folgendes vor. 1941 wäre ein jüdischer Rabbi aus New York gekommen und hätte es gewagt, mitten auf der Höhe des Zweiten Weltkriegs 1941 nach Berlin zu gehen und dort in Berlin eine Bußpredigt den Nazis zu halten. Das ist ziemlich klar, wie das ausgegangen wäre, nicht? Also kann man sich so vorstellen, braucht man sich nicht, gar nicht weiter ausmalen. Aussichtslos. Also eigentlich ziemlich gefährlich. Und man kann sich vorstellen, auch bei Jona, das macht für ihn keinen Sinn, nach Ninive zu gehen, diesen Auftrag zu folgen. Er widersetzt sich, er weigert sich. Und stattdessen geht er in entgegengesetzte Richtung. Er geht nach Jaffa, heutiges Tel Aviv, besteigt ein Schiff, zahlt die Schiffspassage und macht sich nun auf den Weg nach, macht sich auf den Weg nach Tarsis, und das ist nach der Auslegung der meisten Exegeten ein Ort in Südspanien, noch westlich von Gibraltar. Und es ist eine phönizische Stadt. Die Phönizier haben den Schiffshandel damals im Mittelmeer betrieben. Und Jona nimmt solch ein Schiff nun, dort in diese Richtung zu gehen. Und das ist natürlich auch wieder sinnbildlich. Tarsis, das ist die äußerste Entfernung, die man sich damals vorstellen konnte. Man wusste noch nichts von Amerika. Eigentlich kam dann nach Gibraltar nichts mehr. Nicht? Das war das Ende der Welt. Das heißt, was Jona hier macht, er will in das äußerste Ende der Welt gehen. Er will nichts mehr mit zu tun haben, mit Gottes Auftrag und mit seinem Dienst. Jona denkt, ich fliehe vor Gott. Ich möchte ein Lied einspielen an dieser Stelle, eigentlich ein Kinderlied, aber es gibt schöne Kinderlieder zu Jona, und das kann uns nochmal eine Illustration der Geschichte geben. Jona, glaube mir, das ist der Aufruf Gottes zu diesem Propheten, aber Jona denkt, nicht sie weg. Nicht sie weg, ich will irgendwie vor Gott entfliehen, ich will damit nichts zu tun haben, die Sache ist mir zu heikel, ich gehe weg. Und ein bisschen naiv denkt er, er könne vor Gott fliehen. Und diese Geschichte ist jetzt eine Ironie darauf, nicht? Um zu sagen, es ist nicht möglich, vor Gott zu fliehen. Wenn Gott etwas sagt, wenn Gott sagt, er ist da, dann ist er da. Es heißt im Psalm 139, Herr, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Jona versucht, es vom äußersten Meer zu gehen, und auch da ist Gott. Gott ist da, er ist da in Jaffa, er ist da in Tarsis, er ist selbst in den Tiefen des Meeres da und er ist selbst im Bauch eines Walfisches da. Gott lässt Jona nicht los. Und das ist eine ganz große Barmherzigkeit, die er erfahren kann. Und auch wenn wir manchmal eigene Wege gehen und auch wenn wir manchmal nicht nach Gott fragen, Gottes Hand ist trotzdem da und Gottes Hand ist stärker. Und Gott geht mit dir durch die Krisen deines Lebens. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und das ist eine tolle Geschichte, deswegen, Gott lässt diesen Jona nicht los. Gut, es kommt, wie es kommen sollte. Gott hat nun einen Wind kommen lassen. Er lässt einen Wind aufs Meer kommen und es hob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Was für eine Ironie an dieser Geschichte, nicht? Die Schiffsleute, die jetzt anfangen, ihre Götter anzuflehen und zu schreien danach, dass Gott Hilfe schenkt. Und Jona, der Prophet Gottes, denkt nicht im Traum daran, hier Gott anzurufen. Eigentlich, Jona flieht, er will zur heidnischen Stadt Ninive nicht gehen. Was er hier erlebt auf dem Schiff, ist ein Mini-Ninive. Nämlich diese heidnischen Seeleute sind nämlich da, die ja letztlich auch etwas von der Gnade Gottes hier erleben sollen. Und das erleben sie tatsächlich. Denn im Laufe dieser Geschichte fangen diese heidnischen Seeleute an, Gott anzubeten und Gott um Hilfe zu rufen und darum anzuflehen, dass Gott gnädig ist. Die Schiffsleute bekehren sich schließlich und wenden sich dem lebendigen Gott zu. Einzigartige Geschichte. Heißt dann hier weiter, und da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse, denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Man hat den Eindruck, Jona hat es immer noch nicht gemerkt, dass er vor Gott nicht fliehen kann. Die heidnischen Seeleute haben das längst gemerkt, denn die haben den Gott Israels angerufen und haben angefangen, Gott zu verehren und ihm alle Ehre zu geben. Aber der Prophet Gottes Jona rennt immer noch weg. Wegrennen ist keine Lösung. Flucht ist kein Weg, um einen Konflikt zu lösen, sondern vielmehr die Lösung kann nur darin sein, sich dem zu stellen. Ein Stück weit tut Jona das dann auch, dass er erkennt, dass er eigentlich die Ursache des Übels ist und dass er dann sagt, ich habe Schuld, werft mich ins Meer. Zwar ist das auch keine Lösung, aber auf jeden Fall fängt er allmählich an zu begreifen, dass seine Flucht vor Gott nicht lohnt. Wie geht es uns dabei? Gibt es auch einen Bereich in deinem Leben, wo du fliehst, wo du dich Gottes Auftrag nicht stellen willst? Vielleicht entziehst du dich an einer bestimmten Stelle einem Auftrag Gottes, was Gott von dir möchte. Was hat Gott mit uns vor? Ich habe persönlich mal eine starke Erfahrung gemacht. Nach meinem Abitur war ich an der Frage, was soll ich beruflich tun? Ich hatte verschiedenste Vorstellungen gehabt. Und ich war da auf einer Missionskonferenz, hatte eine Zeit lang mal beim Missionswerk mitgearbeitet, OM, Operation Mobilisation. Und ich hörte eine Predigt dort über Jona. Und während diese Predigt so war, kam für mich ganz stark dieser Ruf, geh nach Ninive. Und für mich war das innerlich in dieser Situation ganz stark so, geh nach Basel und studiere Theologie. Also als hätte Gott so direkt zu mir gesprochen. Und das habe ich dann auch dabei darauf gemacht, dass ich mich für ein Theologiestudium angemeldet habe. Und ein Stück weit habe ich gespürt, dass Gott dort zu mir gesprochen hat und meinen Weg geführt hat. Und das selbst über einen Jona-Predigt. Also fand ich sehr herausfordernd. Manchmal wünschen wir uns das gerne und das gibt es auch, dass Gott konkret zu uns redet. Wir haben diese Fragen. Welchen Beruf soll ich ergreifen? Wo soll ich wohnen? Wie soll ich mich verändern? Was ist dran in meinem Leben? All die Entscheidungen, die da sind, immer wieder. Das kann im Einzelnen konkret passieren, dass Gott redet. Aber ich glaube, meistens redet Gott im Allgemeinen, im Grundsätzlichen. Wir müssen fragen, was ist der grundsätzliche Auftrag Gottes für uns, für euch als Gemeinde hier in Bergisch Gladbach? Was ist der Auftrag für dich in deinem Leben? Und ich glaube, das sind mehrere Dinge, die Gott uns sagen möchte. Es ist ein Auftrag, seine Liebe weiterzugeben, in Wort und in Tat. Es ist ein Auftrag, Frieden zu leben, Jona, die Friedenstaube, nicht? Das ist auszuleben, im guten Miteinander zu leben. Und vielleicht ist es für dich eine Aufgabe, mal wieder einen Brief zu schreiben zu einem Menschen oder ein persönliches Wort zu bringen, irgendetwas Gutes zu tun. Das sind unsere Aufträge. Aber manchmal hindern wir uns auch daran und manchmal ist es auch so, dass wir unsere Gründe haben, weil es uns schwerfällt, etwas zu tun für Gott. Auch Jona hatte ja seine Gründe gehabt. Ein Grund könnte gewesen sein, ich habe es eben kurz erwähnt, dass er im Zusammenhang mit dem israelischen König Jerobeam II. Eine Prophetie ausgesprochen hatte. Er hatte die Prophetie ausgesprochen, dass der König sein Gebiet erweitern wird und die Nordgrenze Israel sichern wird. Vielleicht hatte Jona so eine Funktion gehabt, irgendwie so als Hofprophet oder so. Das sind große Aussichten. Da kann man Karriere machen in Israel im Zusammenhang mit dem König, nicht? Das ist viel erfolgsversprechender, als ins Ausland zu gehen nach Ninive und dort den Heiden zu predigen. Wer weiß, was einem da passiert, nicht? Vielleicht wird man auch noch hingerichtet oder so etwas, nicht? Und vielleicht steht auch unsere eigene Vorstellung, unser Lebenskonzept dem im Wege, was Gott eigentlich von uns möchte. Und manchmal ist es auch so, dass Gott unser Lebenskonzept durchkreuzen kann und die Dinge ganz anders kommen, als wir uns das so vorstellen, als wir uns wünschen. Aber dann ist auch gut so. Nicht? Wer gibt uns das Recht, dass ich unbedingt mein Lebenskonzept, meine Berufsvorstellung oder sonstige Wünsche durchsetzen muss? Gott führt manchmal auch anders. Und dem darf ich mich stellen und sagen, ja, Gott, ich nehme deine Wegführung an. Kapitel 4 wird gesagt, der eigentliche Grund, warum Jona sich dem Auftrag Gottes nicht stellen wollte, ist, dass er weiß, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Wahrscheinlich denkt er, die Heiden in Assur, die Heiden in Ninive, die haben doch das Gericht und das Verderben verdient. Da muss ich doch nicht hingehen und denen das noch predigen, ist sowieso sinnlos. Aber Gott will ihm deutlich machen, du sollst nicht ein Bote des Gerichts sein, sollst ein Bote der Gnade sein. Du sollst jemand sein, dessen Herz verändert wird von der Liebe Gottes. Weil die Menschen in unserer Zeit nichts wichtiger brauchen als Christen, die diese Liebe Gottes weitergeben und bezeugen, dass Jesus ihr Herr ist. Manchmal durchkreuzen uns unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Vorstellungen, die uns im Wege stehen. Und wir haben nicht so richtig im Blick, was Gott eigentlich von uns möchte. Vielleicht fliehen wir deswegen vor Gott, weil wir unsere eigenen Konzepte haben und das steht einfach irgendwo im Wege. Vielleicht solltest du in einem bestimmten Bereich dem Auftrag Gottes nachkommen. Vielleicht dich mit einem Menschen versöhnen. Vielleicht solltest du etwas Gutes tun in deiner Nachbarschaft oder an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht solltest du einen ersten Schritt tun und nicht einfach nur sagen, na, ich erwarte aber erstmal, dass der sich entschuldigt, nicht? Dann könnte ich vielleicht auf den zugehen oder so. Oder ich erwarte, dass der mich mal einlädt und dann bin ich bereit, eine Gegeneinladung zu sprechen. Vielleicht solltest du den ersten Schritt tun. Überleg mal, wo du gefordert bist, wo du einen ersten Schritt tun kannst. Jona begreift hier schließlich, dass er die eigentliche Ursache ist dieses, ja, dieses Unwetters und dieser Schiffskatastrophe, dass das Schiff nahezu sinkt in dem Ungestüm des Meeres. Und er sagt dann einfach, nehmt mich, werft mich ins Meer, dann ist alles vorbei, dann ist für mich irgendwie aus und dann und so weiter, nicht? Aber er muss dann lernen, nein, es geht mit Gott noch weiter. Gott hat noch was mit ihm vor. Gott hat noch seine Geschichte. Das heißt hier weiter, doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu. Denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Hüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Wir merken, zu Anfang sind die Schiffsleute noch so hinterher, sich zu retten und auch das Leben von Jona selbst zu retten, nicht? Die werfen ihn nicht gleich ins Meer, sondern sie rudern um ihr Leben. Sie rudern mit allen Kräften. Ich frage mich an dieser Stelle, die Seeleute können auch Vorbilder für uns sein. Sie versuchen mit aller Kraft Menschen zu retten und selbst diesen Jona zu retten, indem sie rudern und versuchen, das Schiff dann auch noch irgendwie über dieses Unwetter durchzubringen. Was tun wir, dass Menschen gerettet werden? Wo setzen wir uns ein für Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Nicht, das ist das, Jona soll sich ein Vorbild für, also die Geschichte von Jona, die Schiffsleute, die zu Gott umkehren und selbst versuchen noch den Jona zu retten. Und wo können wir vielleicht auch für Menschen wieder treu beten, unsere Familienangehörigen, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, dass sie etwas merken von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. An dieser Geschichte merken wir, das Rudern der Seeleute allein reicht nicht. Sie machen dann das, was Jona praktisch vorhersagt. Sie werfen ihn ins Meer, dann wird das Meer ruhig. Aber damit ist die Jona-Geschichte nicht aus. Gott schickt einen Fisch, einen Rettungsfisch, wenn man so will, dass das Leben von Jona weitergeht. Und er im Bauch des Fisches einfach umkehrt und dann schließlich seinem Auftrag nachkommt. Es geht um Barmherzigkeit Gottes in diesem Buch Jona. Das haben wir hier so deutlich gemerkt. Es geht darum, Gott ist gnädig und barmherzig. Er hat noch etwas vor mit uns. Wir können vor ihm nicht fliehen. Wir können uns eigentlich nur seinem Auftrag stellen. Und er will uns gebrauchen. Da, wo du stehst, da, wo Gott dich haben möchte, da will er dich gebrauchen. Ich möchte noch mal ein Lied einspielen, das noch mal so diesen Gedanken der Predigt auch aufgreift.